Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Christian, hast du schon die Millionen weggelegt, die du jetzt durch die Steuerentlastung der Bundesregierung sparst? Freust du dich schon auf mehr Netto vom Brutto?
Ja, ich bilde eher Rückstellungen, gedanklich zumindest, für meine höheren Personalkosten im nächsten Jahr. Also es ist wirklich verrückt, ja. Wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Und das Ganze wird ja jetzt doch noch ein bisschen detaillierter von allen Ecken und Seiten beleuchtet, ja. Und wenn man dann mal genau hinschaut, stellt man irgendwie fest, verdammt, nächstes Jahr werden ja wirklich ein paar Leute weniger Nettogehalt ausgezahlt bekommen, solange man nichts dagegen tut. Und da wollen wir mit dieser Folge, glaube ich, einen ganz guten Anreiz bieten oder vielleicht mal zur Überlegung anregen, was man denn noch so machen kann an Gehaltsbenefits. Darum geht's heute. Aber lass es uns nochmal einordnen, ja, wie du es schon sagst. Es wird herausfordernd nächstes Jahr, gerade wenn man ein bisschen mehr verdient als den Mindestlohn.
Ja. Also die Rechnung der Bundesregierung ist schon relativ schön gerechnet. Also man hat sie natürlich auch zum Teil auf die Steuerentlastungen beschränkt, hat aber natürlich vergessen, dass gleichzeitig auch die Sozialversicherungsbeiträge erhöht werden. Ich meine zum Beispiel der Zusatzbeitrag, der durchschnittliche der gesetzlichen Krankenversicherung ist heute schon bei 2,9%. Es soll auch wie jedes Jahr klar die Beitragsbemessungsgrenze steigen, aber es soll zusätzlich auch nochmal 300 Euro on top eine außerplanmäßige Anpassung der Beitragsbemessungsgrenze in der Kranken- und Pflegeversicherung kommen. Und wenn man jetzt mal durchrechnet, die FAZ hat es durchgerechnet, die kommen schon bei einem Bruttogehalt als Single auf weniger netto im Jahr 2028, dann wenn alles voll umgesetzt ist. Aber auch das Handelsblatt Christian hat mal eine Beispielrechnung gemacht.
Ja, die sagen eben, dass es ja eigentlich schon so sein könnte, wenn jetzt der Rentenversicherungsbeitrag ansteigt, der soll ja um 1% ansteigen, dann in Kombination mit den zu erwartenden höheren Zusatzbeiträgen bei der Krankenversicherung, könnte das schon so sein, dass ein Single mit 4.000 Euro brutto weniger ausgezahlt bekommt als vorher. Und das ist natürlich schon, ja, ich meine, 4.000 Euro brutto ist kein schlechtes Gehalt, aber jetzt auch so, dass man sagen kann, das gibt ja einige, die so viel verdienen. Und ich glaube, dann wird es sicherlich den einen oder anderen Arbeitgeber auch geben, der dann mit der Frage konfrontiert wird, ja, wie sieht's aus? Kriege ich das ausgeglichen? Können wir eine Lohnerhöhung machen? Und da würden wir natürlich jetzt sagen, auf keinen Fall, ja, bloß nicht den Lohn erhöhen. Hört euch mal an, was wir hier noch für Tipps haben heute.
Absolut. Heute soll es ja um steuerbegünstigte, zum Teil auch steuerfreie Gehaltsextras gehen, die man aus meiner Sicht nutzen sollte. Ich meine, ich weiß, dass du sie nutzt, ich weiß, dass ich sie nutze. Es gibt ja doch tatsächlich einige, die spannend sind. Ich glaube, so der Klassiker, den es also jetzt nicht in jedem Unternehmen gibt, aber den viele kennen, ist der 50 Euro Sachbezugsgutschein, ja, wo ich dann entweder auf eine Prepaid-Kreditkarte, wichtig, ohne Barauszahlungsfunktion und mit einem begrenzten Postleitzahlenbereich, dann 50 Euro pro Monat laden kann und das dann beispielsweise für Waren oder für Reisen oder irgendwelche anderen Sachbezüge ausgeben kann. Klassiker ist so der Tankgutschein. Ja, wichtig, Amazon-Gutscheine, die gehen nicht, die zählen laut Finanzverwaltung wie Bargeld, weil man die eigentlich gut auch handeln kann. Das ist beispielsweise mal ein wahrscheinlich der gängigste Sachbezug und das ist der gängigste Bestandteil von steuerfreien Gehaltsextras.
Ja, also ich finde, wer den nicht hat, der ist irgendwie selber schuld, ja, weil das ist ja wirklich, da ist das Finanzamt ja auch sehr gnädig, ja, an der Stelle. Da gibt es ja dieses Schreiben vom BMF vom 15. März 2022, wo ja nochmal abgegrenzt wurde, was ist jetzt eigentlich ein Sachbezug und was ist es nicht. Du hast gerade schon gesagt, Amazon ist schwierig, weil man nicht weiß, bei welchem Händler man am Ende einlöst. Aber es steht eben zum Beispiel drin, dass diese Debitkarten funktionieren. Und das heißt ja wirklich, du hast in deiner Tasche eine Karte, mit der kannst du eigentlich in einem bestimmten Ort, oder es geht konkret um ein Postleitzahlengebiet, also ein relativ weiträumig umgrenzter Ort, dort kannst du überall einkaufen, wo ein Mastercard oder Visa-Card akzeptiert ist. Und das ist ja schon in vielen Fällen der Fall. Das heißt, am Ende ist das ja wirklich wie Bargeld und auch relativ einfach zu handhaben, bürokratiearm, weil man lädt als Arbeitgeber diese Karte auf, der Mitarbeiter bekommt die, da ist vielleicht sogar noch ein Branding von der Firma drauf, ja, hat man sogar noch was für das Marketing getan. und kann eben hier statt ja 80, 90 Euro Bruttogehalt zahlen zu müssen, um diese 50 Euro netto hinzugeben, kann man stattdessen einfach so 50 Euro aufladen und 50 Euro kommen auch bei den Mitarbeitern an. Also das macht schon sehr viel Sinn.
Hm, absolut, ja. Dann gibt es ja nicht nur den 50-Euro-Sachbezug, sondern auch den 60-Euro. Ja, Sachbezug, Sachgeschenke zu besonderen persönlichen Anlässen. Beispielsweise eben zum Geburtstag. Jetzt kein besonderer persönlicher Anlass, weil der ist bei jedem, ist beispielsweise Weihnachten. Ja, und dann kann man eben eine Grenze von 60 Euro nutzen. Könnte man jetzt theoretisch, wenn man so einen Anbieter hat, für so Prepaid-Kreditkarten auch dann zum Geburtstag beispielsweise dann draufladen, nochmal 60 Euro zusätzlich in dem Monat.
Ja, genau. Ja. Das kann man natürlich dann einmal im Jahr nutzen. Dann gibt es natürlich noch sowas wie Hochzeitstag. Hochzeitstag geht nicht, entschuldige, aber Hochzeit. Ne? Oder wenn jetzt hier die Kinder getauft werden oder irgendein anderes persönliches Ereignis stattfindet, kann man das natürlich zusätzlich noch mit ergänzen. Ja, ist natürlich nicht ganz so persönlich wie so ein Blumenstrauß, aber wer zuletzt mal im Blumenladen war und einen Strauß Blumen gekauft hat, der stellt fest, dass die 60 Euro da auch schnell ausgegeben sind. Und ich glaube, man hat vielleicht doch mehr von, wenn der Arbeitnehmer sich dann selbst aussuchen darf, für was er das Geld ausgibt.
Ja, ich meine, die Grenzen sind schon seit langer Zeit unverändert. Wäre mal wieder Zeit. Das hätte man auch mal im Reformpaket machen können, dass man die mal ordentlich an die Inflation anpasst.
Das stimmt, ja. Aber ich glaube, wenn man das sich vor Augen hält, wie viele Freigrenzen, Freibeträge da seit Jahrzehnten nicht angepasst werden, ist ja bei der Erbschaftssteuer genauso zum Beispiel, ja. Dann ist es ja auch so eine Art kalte Inflation, die da nochmal auf die Steuerzahler jedes Jahr zukommt, weil einfach die Grenzen nicht angepasst werden. Daran haben wir uns ja schon fast gewöhnt, ja.
Das stimmt, ja.
Tja, dann wollen wir mal in die Vollen gehen, ja. Alle, die jetzt zuhören und sagen, ja, 50 Euro, 60 Euro, komm, ich schalte jetzt ab. Das lohnt sich ja nicht für mich, ja. Dann bitte jetzt nochmal aufmerksam bleiben, weil plötzlich geht es jetzt um 10.000 Euro und zwar pro Jahr, auch für Sachbezüge. Das geht auch. Das ist dann zwar nicht steuerfrei, aber wenn man das mal genau recht durchrechnet, doch steuerbegünstigt. Da kann man nämlich auch einen Sachbezug, also es geht wieder um Sachen, ne? Das könnte man jetzt auch wieder auf diese Gutscheinkarte aufladen oder Debitkarte. Oder du kannst auch einen schönen Goldbarren kaufen und den Mitarbeiter übergeben. Und tja, aber da muss man schon eine Steuer zahlen, die erstmal jetzt relativ viel klingt, oder?
Ja, ich meine 30%, dann plus Kirchensteuer plus Soli ist man dann je nachdem bei 33,75%. Das heißt, eigentlich zahlst du nicht 10.000 Euro dann an den Angestellten, sondern 13.375 Euro. Und was natürlich auch, was man dazu sagen muss, bei dieser Pauschalversteuerung von 30%, wir werden nachher noch zu Pauschalversteuerungssätzen von 25% kommen, die sind sozialversicherungsfrei, aber bei 30%, da muss ich halt trotzdem noch Sozialversicherungen zahlen. Das heißt, diese steuerfreie Gehaltsextra, diese 10.000 Euro plus dann nochmal die 3.375 Euro Pauschalsteuer, machen insbesondere für Topverdiener Sinn, die eben über der Beitragsbemessungsgrenze verdienen oder die nicht sozialversicherungsrechtlich beschäftigt sind. Ja, aber dann kann jetzt, wenn man beispielsweise eine GmbH haben, dann beträgt die Steuerersparnis gut 4.000 Euro. Also man hat dann mehr Steuerersparnis als Pauschalsteueraufwendungen. Ja, also von dem her kann schon eine ganz interessante Sache sein, insbesondere eben für Gutverdienende.
Wenn es um den Geschäftsführer geht, dann muss man natürlich auch an die verdeckte Gewinnausschüttung denken. Wenn der Geschäftsführer auch Gesellschafter ist, dann das heißt, es ist wichtig, das vorher am besten in dem Kalenderjahr vor der Auszahlung in den Anstellungsvertrag zu schreiben, um eben zu sagen, hey, dieser Goldbarren, der geht an den Geschäftsführer nicht einfach so, aus fremdunüblichen Gründen. Ja, ich würde ja jetzt auch nicht jedem Dahergelaufenen einen Goldbarren geben, sondern da gibt es eine Verknüpfung zur erbrachten Arbeitsleistung vom Geschäftsführer. Wenn man das so vertraglich festzurrt, finde ich, spricht sehr vieles dafür, dass das keine verdeckte Gewinnausschüttung ist. Man hat, glaube ich, sehr gute Argumente, das durchzusetzen. Und deswegen von mir natürlich ein äußerst oft propagierter Vorteil, den Geschäftsführer nutzen sollten. Aber selbst wenn es jetzt nicht Topverdiener sind, ja, kann man eben auch natürlich sagen, man schafft es etwas, den Mitarbeitern zu geben, was dann zumindest mal keine Lohnsteuer auslöst, ne? Du hast gerade schon gesagt, dann fällt halt noch Krankenversicherung oder Rentenversicherung an. Das ist natürlich ärgerlich, aber immerhin dann keine Lohnsteuer. Das heißt, auch da haben die Mitarbeiter natürlich einen gewissen Vorteil. Ja, wir haben zum Beispiel bei uns in der Kanzlei so eine Ferienwohnung, die dann auch Mitarbeiter nutzen. Und wenn die das tun, führen wir auch diese pauschale Steuer ab, damit dann eben das Gehalt nicht geringer wird, dadurch, dass man in der Ferienwohnung von uns übernachtet. Also solche Sachen kann man darüber auch abbilden.
Absolut.
Dann könnte man natürlich noch sagen, wenn die Regierung die Sozialbeiträge erhebt und anhebt und die Nettolöhne sinken, dann müssen die Chefs halt eine größere Party ausrichten. Könnte man jetzt denken. Ich weiß nicht, ob es so gut ankommt. Und dann, wenn man sich die Grenzen jetzt anhört, weiß ich auch nicht, ob man auch so viel Lust auf Party hat.
Es ist ja so, die Grenze sollte ja mal auf 150 € pro Person erhöht werden, kam dann nicht. Ist immer noch bei 110 € pro Person für Betriebsveranstaltung. Geht zweimal jährlich, also beispielsweise Sommerfest und Weihnachtsfeier. Wenn die Feier jetzt mal teurer wird als 110 €, weil man beispielsweise noch ein Geschenk dazu nimmt, ja, würde jetzt sagen, beispielsweise beim Sommerfest Deutschland-Trikot, aber da die ja ausgeschieden sind, ja, das war ganz witzig. Ich habe so ein Video fertig gedreht am Tag vor dem Ausscheiden. Und dann habe ich gedacht, poste ich es überhaupt noch? Dann habe ich dann gesagt, fürs nächste Turnier vielleicht. Aber wenn man jetzt ein Sommerfest macht, das kostet irgendwie, was weiß ich, 80 € pro Person, das Trikot, gut, es gibt es mittlerweile ja für 70, dann sind wir bei 150 €. Dann kann ich eben den übersteigenden Betrag, also jetzt in dem Beispiel diese 40 übersteigenden Euronen mit 25% pauschal versteuern und dann ist es für den Angestellten auch bruttogleich netto, weil das wäre natürlich schon eher blöd, wenn dann auf einmal eine Betriebsveranstaltung zu weniger Netto führt, da macht man sich keine Freunde.
Das heißt also, die darf 110 € pro Kopf kosten, den man einlädt, und man sollte prinzipiell die Betriebsveranstaltung für alle also eröffnen. Ja, du kannst jetzt nicht sagen, ah, ich lade
Ja.
nur meine besten Mitarbeiter ein, das wird dann schwierig. Auch mit der Pauschalsteuer, da gab es ja auch noch mal eine Änderung. Kommen wir vielleicht gleich noch zu, ne? Und wenn man diese 110 € überschritten hat, dann muss man den übersteigenden Teil dann pauschal mit 25% versteuern. Vielleicht auch da noch mal kurz gesagt, warum sind eigentlich diese Steuern, die man da zahlt als Arbeitgeber, gar nicht so schlimm? Gerade dann, wie du es gerade gesagt hast, wenn man nicht diese 30% Zusatzsteuer hat, sondern einen geringeren Prozentsatz, dann unterliegt es ja nicht der Sozialversicherung. Und das heißt, als Arbeitgeber zahlst du ja sowieso 20% Abgaben für Gehalt, ne? Also du zahlst jemandem 4.000 € Bruttogehalt und musst ja als Arbeitgeber auch nochmal 20% on top zahlen an die Sozialversicherung. Das heißt, eigentlich kostet dich das Ganze dann 4.800. Und wenn du jetzt aber sagst, okay, ich mache 4.000 € plus eben eine große Weihnachtsfeier, die ich dann zwar auch versteuern muss, weil die richtig teuer und richtig, eben diese, über diese 110 € war, kommt diese Posch, also führt dieser übersteigende Teil nicht nochmal dazu, dass noch weitere Sozialversicherungsbeiträge anfallen, sodass man sagen kann, na gut, ich müsste sowieso immer 20% an meine Mitarbeiter an die Krankenkasse zahlen und Rentenversicherung zahlen. Wenn ich meinen Mitarbeitern Gehalt zahle, dann kann ich denen auch so ein Benefit zahlen. Dann muss ich zwar auch mit 25% hier in dem Fall in die Tasche greifen, aber ja gut, ich muss ja eh mindestens 20 zahlen. Also ist das nicht so eine große Zusatzbelastung. So kann man sich das zumindest so ein bisschen schönreden, diese Pauschalsteuer. Ne? Hier ist vielleicht noch wichtig, wenn man es zu spät macht, also konkret später als, wenn man jetzt zum Beispiel später als ja, Februar 27 diese Steuer abführen würde für die Betriebsveranstaltung, die man im Jahr 2026 gemacht hat, dann kann man das ja in der Lohnabrechnung nicht mehr so richtig gut in die Lohnsteuerbescheinigung mit aufnehmen, weil dann eben das Lohnjahr abgeschlossen ist. Und dann gibt es ein Urteil, was dann sagt, ja gut, wenn du das nicht richtig dokumentierst und in die Bescheinigung aufnimmst, dann hat die Rentenversicherung und Krankenversicherung auch das Recht, da zusätzlich noch Sozialversicherungsbeiträge zu erheben. Also bei Betriebsveranstaltungen unbedingt darauf achten, diese Steuer zeitnah abzuführen, sonst ja, zahlt man doppelt.
Absolut. Jetzt könnte man natürlich auf die Idee kommen, die Mitarbeitenden auch in den Urlaub zu schicken, ja, und eine Erholungsbeihilfe zu zahlen. Das zahle ich tatsächlich meinem Minijobber, der, wie wir vor 2 Folgen schon gemerkt haben, lebt bei mir sowieso ein Traum, solange es die Minijobs noch gibt, auf jeden Fall. Da ist es so, ich zahle dem 364 Euro. setzt sich zusammen, weil er kann bis zu 156 Euro jährlich steuerfrei bekommen, plus nochmal seine Ehefrau 104 Euro, plus nochmal pro Kind, er hat 52 Euro. Und dann kann man es eben auch mit 25% pauschal versteuern. Und diese 25% Pauschalversteuerung spart halt, wie wir schon jetzt gelernt haben, die Sozialabgaben. Und das ist eigentlich ganz interessant, weil es eben dann auch das im Minijob ermöglicht. Also der bekommt jetzt beispielsweise diesen Monat nicht eben 603 Euro, sondern eben dann die 603 Euro plus nochmal die 364 Euro. Das kann man 3 Monate vor oder nach dem Urlaub machen. Das ist eigentlich eine relativ entspannte Regelung, jetzt auch im Vergleich zu anderen Regelungen. Dann kann man den nochmal steuerfreien Urlaub schicken, ja.
Und der muss ja jetzt nicht, da würde jetzt vielleicht mancher Zuhörer sagen, ja gut, für 356 Euro soll ich da jetzt auf den Campingplatz fahren oder was soll ich damit machen? Aber das Gute ist, da muss man jetzt auch nichts einreichen oder nachweisen oder so, ne? Das würde ja sogar gehen, wenn man zu Hause Urlaub macht. Dann dürfte man diese Erholungsbeihilfe ja auch auszahlen.
Genau, nicht nur beim Urlaub kann man unterstützen, sondern auch beim Mittagessen. Ich meine, die Beträge sind jetzt auch nicht so riesig. Dieser steuerfreie Betrag ist bei 3,10 € pro Tag und dann kann man auch nochmal mit 25% pauschal versteuern und zwar im Jahr 2026 4,57 €. Dann kommt man insgesamt auf 7,67 €, was der Angestellte dann pro Tag ausgezahlt bekommen kann für Essensmarken. Ja, immerhin, also man kann das im Regelfall für 15 Tage im Monat machen, ohne eine große Dokumentation. Macht man jetzt mehr Arbeitstage pro Monat, muss man es dokumentieren. Bis 15 Tage pro Monat ist es relativ schlank. Und da kommt man immerhin auf über 1.300 Euro pro Jahr. Ist natürlich jetzt pro Tag ja nicht so viel, aber besser als nichts. Ja, es war nicht ein ganzer Döner mehr.
In Freiburg
Ja,
nicht, nee.
außer in Berlin. In Freiburg nicht, nee. In Berlin habe ich tatsächlich für 7,50 € noch ein Dürüm gegessen,
Oh.
am Freitag nach dem Arbeiten. Aber so hat er auch geschmeckt. Also, ja, also muss man sagen, man sagt immer, in Berlin kann man irgendwie überall gut Döner essen. Ich war auch in einem Dönerladen mit 4,8 Sterne Bewertung. Und dann, also, das war wirklich, hat mich nicht abgeholt. Aber
Ja.
gut, auf jeden Fall war er innerhalb dieses Wertes. In Freiburg kriegst du für 7,67 € keinen Döner mehr. Und dann guckt dir der Dönermann an und sagt: Guck, wo du bleibst.
Ja.
Ja, vielleicht gibt es auch immer noch 7,50 € Döner, aber zumindest hier ums Eck kostet der bis mittlerweile 9,50 €. Ja, schon
Ja.
krass eigentlich.
Aber ich meine, jetzt lass uns vielleicht noch mal kurz erklären, wie das ist. Also, man reicht ja dann nicht beim Dönermann sozusagen die Essensmarke ein, ne? Das wäre ja
Kommt
absurd.
drauf an,
Obwohl,
wenn
gibt's
da,
auch,
wenn da
ja, stimmt.
gibt's, also ich kenne Dönermänner und Dönerfrauen, ja, wo man die Essensmarke tatsächlich von den diversen Anbietern, die es so gibt, die hier genannt werden würde, wenn sie uns mal sponsern würden, hier, ja, liebe Grüße gehen raus, dann kann man es tatsächlich schon einreichen, aber es gibt natürlich nur andere Mittel und Wege.
Stimmt, aber du hast recht, es gibt noch ein paar Anbieter, die das so machen, wo man tatsächlich den Essensgutschein dann also in Papierform in der Hand hält und dann irgendwo abgibt an teilnehmenden Restaurants oder Supermärkten. Die etwas modernere Variante sieht ja so aus, dass der Mitarbeiter einfach irgendwo essen geht, dann mit einer App ein Foto von diesem Beleg macht, den er da bekommt und dann natürlich das im Hintergrund von einer KI und vielleicht noch hier und da einem Menschen kontrolliert wird, hat er jetzt wirklich nur Essen gekauft oder hat er sich hier auch Zigaretten von dem Geld gekauft zum Beispiel, ne? Und dann ist eben entscheidend, hat man an diesen 15 Tagen einen Kassenbon eingereicht, der eben diese 7,57 € zum Beispiel oder 7,67 €, Entschuldigung, an Essen, ne, enthalten hat. Und dann kann das natürlich relativ einfach für die Lohnabrechnung übernommen werden und entsprechend dann als Lohn ausgezahlt werden. Und wie nochmal kurz zur Zusammenfassung: 3,10 € davon können komplett steuerfrei sein. Für den restlichen Teil 4,67 € pro Essen muss der Arbeitgeber dann 25% zahlen. Wo wir gerade schon gesagt haben, das ist dann halt so, ja, also es ist nicht viel teurer als normaler Lohn. Man zahlt eben nicht, ich sage mal, die lästigen Sozialversicherungsbeiträge. Aber lösen wir am Ende noch auf, warum die vielleicht wirklich lästig sind, zumindest aus meiner Sicht. Aber ich will nicht abschweifen, jedenfalls ja, kommt das Ganze bei dem Mitarbeiter ohne Abzüge an. Und das ist natürlich schon nicht schlecht. Ja, wir haben ja gerade gesagt, 115 Euro im Monat, da kann man schon was mit anfangen. Und was ja auch hier bei diesem Benefit besonders gut ist, das ist einer der wenigen, wo man auch Gehalt umwandeln kann. Ja, also man könnte jetzt sagen, Chef, zahl mir eben statt Gehalt lieber Essensmarken. Vom Prinzip würde das gehen. Und das wäre sogar eine Win-Win-Situation, weil dann der Mitarbeiter statt 115 Euro im Monat irgendwelche Steuern und Abzüge hat, kriegt er eben diese Essensmarken, kann die für einsetzen. Ne? Also er hat also viel mehr Kaufkraft in dem Moment. Das würde sogar sich anbieten oder würde naheliegen, das zu machen. Jetzt weiß ich aus Erfahrung, dass Mitarbeiter jetzt von dieser Idee nicht so super begeistert sind. Aber wir haben das tatsächlich bei uns auch mal eingeführt und ich dachte, wir sind ja auch eine Steuerkanzlei, ne? Dass also da alle Juhu schreien und das nur machen werden. Das ist aber ausgeblieben. Naja.
Bin ich alles auch steuerlich optimiert,
ja, wie du unterwegs bist. War ich schwer enttäuscht von meiner Belegschaft, ja.
Aber gut. Vielleicht wollten sie wegradeln. Das führt uns zum nächsten Gehalt.
Ich hoffe nicht.
Nämlich zu den steuerfreien Möglichkeiten bei Fahrrädern und E-Bikes. Wobei E-Bikes muss man ein bisschen differenzieren. Zumindest bei kleinen E-Bikes, sogenannten Pedelecs bis zu 25 km/h Motorunterstützung, die kann man steuerfrei an den Arbeitnehmer überlassen. Wichtig, überlassen. Also nicht schenken, nicht übereignen, sondern überlassen. Und dann kann man mit dem Dienstfahrrad rumfahren. Und selbst wenn jetzt das E-Bike über 25 km/h Motorunterstützung hat, dann wird es halt wie ein normaler Firmenwagen versteuert. Also als Elektro dann 0,25% des Bruttolistenpreises. Das ist halt bei einem Rad überschaubar. Das sind dann wenige Euro an Steuern, die man pro Monat zahlen muss. Auch eine gute Möglichkeit.
Ja, und wenn man richtig schlau ist, holt man das Fahrrad bei Kaufland. Also ich weiß nicht, da geht es einfach mal Kaufland oder im Baumarkt, wo man eben dann, gibt es ja immer diese super Schnäppchenangebote. Solange das Fahrrad nämlich unter 500 Euro kostet, kann man auch die Vorsteuer vollziehen. Also die kann man ja so oder so vollziehen, aber müsste eigentlich auch dann für die Privatnutzung bei der Umsatzsteuer so eine entgeltliche Wertabgabe monatlich berücksichtigen, so wie man das auch bei Firmenwagen kennt. Ne? Da kann man ja auch die Vorsteuer vollziehen, wenn man das Auto kauft und muss dann eben monatlich da ein Stück wieder was zurückzahlen, weil man davon ausgeht, das ist ein Tausch. Ne? Der Mitarbeiter gibt seine Arbeitsleistung, der Arbeitgeber gibt den Firmenwagen dafür hin und sagt man eben, okay, na Moment mal, ein Tausch, das unterliegt ja der Umsatzsteuer, ne? So ist die Logik hier im Steuerrecht. Das gilt genauso bei dem Fahrrad, aber die Finanzverwaltung ist gnädig, wenn man eben ein Billigfahrrad kauft, dann, also bei Kaufland gibt es bestimmt auch teure, keine Ahnung, aber dann kann man das mit der Vorsteuer sich auch sparen. Ja, und E-Roller übrigens, ja, die sind ja auch, da hatte ich letztens auch mal nachgeguckt, die sind ja auch schwer im Kommen, also zumindest wenn man irgendwo spazieren geht, wird man ja ständig von solchen Dingern überholt, mit super schnellen Geschwindigkeiten fahren die ja jetzt auch. Die würden dann aber auch, jetzt komme ich ins Stottern, Moment, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, ich meine, die müssten sogar mit der 1%-Methode versteuert werden, weil das keine Fahrräder sind.
Ja, lass uns vielleicht nochmal für diejenigen, die nicht mit den Fahrrädern zur Arbeit fahren können, beispielsweise, weil es auch zu weit entfernt ist, die Arbeitsstrecke, zu den Jobtickets kommen. Man kann ja für 63 Euro im Monat das Deutschland-Ticket kaufen, ja, und dann kann der Arbeitgeber das auch steuerfrei zur Verfügung stellen. Und es gibt noch einen Trick, wenn jetzt der Arbeitgeber sagt, er zahlt freiwillig nochmal zusätzlich 25% Pauschalsteuer, führt es zu der kuriosen, aber für den Angestellten sehr guten Situation, dass er trotzdem die Fahrtkosten, also jetzt seit diesem Jahr dann 38 Cent für jeden Kilometer, auch ab dem ersten Kilometer, dann trotzdem noch von der Steuer absetzen kann, Höchstbetrag da 4.500 Euro. Und wenn der Arbeitgeber eben diese 25-prozentige Pauschalsteuer beim Deutschlandticket übernimmt, dann kann der Angestellte das trotzdem absetzen.
Es wäre eigentlich zu empfehlen, oder?
Ja.
Wobei wir haben ja dann nächstes Jahr auch den höheren Werbungskosten-Pauschbetrag. Der liegt jetzt bei 1230, nächstes Jahr bei 1430, voraussichtlich. Muss man halt mal durchrechnen, ne? Ob man noch andere Werbungskosten hat, dass das überhaupt, ob sich das überhaupt auswirkt, ja.
Das stimmt, ja.
An der Stelle sollte man vielleicht auch nochmal auf die Fahrtkostenzuschüsse eingehen. Das ist ja auch ganz spannend, finde ich auch ein super unterschätzter Benefit. Und zwar gilt ja die Grundregel, der Weg zur Arbeit, oder was heißt, da streitet man sich ja darüber, ne? Ist der Weg zur Arbeit, ist der eigentlich beruflich oder ist der privat? Tendenziell ist es ja eher so, dass der privat ist. Jetzt gibt es aber eine Zwischenlösung, die man geschaffen hat. Und zwar kann man ja eine Strecke, also man fährt ja zur Arbeit hin und wieder zurück. Das sind ja eigentlich zwei Strecken, aber man kann nur eine davon als Kosten in seiner Steuererklärung ansetzen. Das ist die Entfernungspauschale, und zwar 38 Cent je Kilometer. Und das Problem ist dabei aber, dass es sich eben in der Regel gar nicht so stark auswirkt, weil man, wenn man jetzt keine anderen Kosten hat, muss man eben erstmal über diesen Werbungskostenpauschbetrag kommen. Ne? Man muss erstmal so viele Fahrtkosten dadurch zusammenkriegen, dass man diese 1230 Euro überschreitet. Und deshalb gibt es eigentlich eine viel bessere Variante, und zwar, wenn man als Arbeitgeber sagen würde, hey, Moment mal, ich bezahle dir diese Entfernungspauschale. Und das geht auch pauschal für 15 Tage im Monat. Gibt es ein BMF-Schreiben, wo eben drin steht, wenn es die 15 Tage im Monat nicht überschreitet und ansonsten der Mitarbeiter überwiegend im Büro oder in der Fabrik oder wo auch immer arbeitet, dann ist das auch okay. Und da kommen ja einige Beträge zusammen. Ja, wenn du dir jetzt vorstellst, du pendelst dann 40 Kilometer am Tag, mal 15 Tage, mal 38 Cent, sind das 228 Euro, die man dann dem Mitarbeiter auszahlen kann, ohne Abzüge für den Mitarbeiter. Also diese 228 Euro kommen einfach so bei ihm an. Und der Arbeitgeber muss hier auch nur eine pauschale Steuer von 15% zahlen. Und sonst nichts, ja. Das heißt, das ist hier in diesem Fall sogar günstiger als normales Gehalt für den Arbeitgeber. Und es kommt halt wirklich brutto gleich netto bei dem Mitarbeiter an. Also je nachdem, wie viel Gehalt man verdient, sag mal, soll mal einer kommen und sagen, ja, ich würde gerne 300 Euro oder 200 Euro mehr Nettogehalt haben. Da schluckst du als Arbeitgeber ja erstmal, weil das für dich ja bedeutet, okay, das heißt halt mindestens 300, 400 Euro brutto mehr, ne? Also eher Richtung 400. Und da ist das natürlich eine ganz interessante Lösung, das abzufedern. Ja.
Absolut. Jetzt vielleicht zu den Kinderbetreuungskosten. Ja. Mhm. Da ist ja so, für nicht schulpflichtige Kinder kannst du ja in unbegrenzter Höhe, wenn jetzt so beispielsweise auch mal ein Minijobber geht, auch für Minijobber, das eben steuerfrei ist, in unbegrenzter Höhe dann die Kita-Kosten übernehmen. Ja, war mal ein Höchstbetrag im Spiel. Aber zumindest, wenn es jetzt außerhalb vom privaten Haushalt ist, beispielsweise in der Kita, gibt es keine Obergrenze. Und das ist eigentlich ganz nett, weil dann kann man eben, also ich habe das so geregelt, dass da der Kindergarten einfach eine Dauerrechnung an mich gestellt hat oder an die GmbH und das dann praktisch vom Geschäftskonto abbucht. Und dann werden die Kinderbetreuungskosten für die Tochter meines Minijobbers gezahlt. Das ist halt auch krass, weil das sind halt in Baden-Württemberg gleich mal ein paar hundert Euro im Monat. Also das ist eigentlich schon ein gutes Benefit.
Ja, die Herausforderung ist halt dann, wenn die Kinder schulpflichtig werden und dieser Benefit wegfällt, dann wird ja der Mitarbeiter auch ankommen und sagen, ja, was machen wir denn jetzt? Hast mir immer bisher 300 brutto gleich netto gezahlt, also sozusagen gezahlt, indem du die Kinderbetreuungskosten übernommen hast. Jetzt würde ich ja gerne wieder 300 Euro netto haben, ja, und das, da sind wir wieder bei dem Punkt, das bedeutet dann halt für den Arbeitgeber ja einfach eine Gehaltserhöhung von brutto 500, 600 Euro und ja, das System ist schon blöd irgendwo mit den vielen Abgaben. Ja, kann man drehen und wenden, wie man will. Aber schön, dass es diese Benefits gibt. Aber ich würde mich freuen, wenn diese Logik, du zahlst so und so 400 Euro mehr Gehalt und es kommt nur ein Tropfen auf den heißen Stein bei den Mitarbeitern an, wenn sich die auch mal ändern würde. Aber das ist ja aktuell nicht abzusehen.
Ja, leider nicht. Wir haben ja vorhin über diesen 50 Euro Sachbezugsgutschein gesprochen. Den kann man beispielsweise auch fürs Fitnessstudio verwenden. Es gibt noch eine weitere Regelung, auch 50 Euro pro Monat, also 600 Euro pro Jahr, allerdings für die Gesundheitsförderung. Das kann theoretisch aber nicht in der Breite auch im Fitnessstudio sein, nämlich wenn es beispielsweise einen zertifizierten Präventionskurs gibt. Nach dem Sozialgesetzbuch 5, was weiß ich, eine Rückenschule, aber ist im Regelfall eben nicht im Fitnessstudio. Und der klassische Fitnessstudio-Beitrag ist dann nicht bezuschusst. Mhm. Da muss man so ein bisschen aufpassen. da kann man eben dann diesen 50 € Sachbezugsgutschein verwenden, wenn man es eben nicht anderweitig irgendwie schon für tanken etc. dann ausgegeben hat.
Hast du schon jemals einen Kurs gesehen, der diese Präventionskriterien erfüllt hat, der irgendwie für dich Sinn ergeben hätte? Also
Ich habe mich damit noch gar nicht beschäftigt, muss ich sagen.
Na, okay. Ich will ja immer Steuern sparen, deswegen habe ich natürlich schon mal gesucht. Gibt es da irgendwas, was man nutzen könnte, was irgendwie jetzt, ich bin also nur subjektiv, ja, für mich irgendein, oder wo ich denke, Mensch, das könntest du ja mit einbauen, da hätten deine Mitarbeiter was davon. Ich habe irgendwie nichts Sinnvolles gefunden, wenn jemand einen guten Kurs kennt, der diese ja, Zertifizierung von der Krankenkasse hat, wo man sagen kann, das ergibt irgendwie Sinn. Es hat, na, ich meine, es geht ja auch darum, dass es eben nicht so ein Wohlfühlcharakter hat, ne? Du kannst jetzt nicht sagen, das ist ein Saunagutschein oder du darfst mal ins Spaßbad oder so. Das geht ja gerade darum, dass es eher so in Richtung einer Heilbehandlung wahrscheinlich auch geht oder eben präventiv ist. Aber ich habe noch nichts gefunden, wo ich jetzt wirklich dachte, Mensch, das haut mich um, das sollte man jetzt unbedingt empfehlen. Also ich habe auch, glaube ich, kaum Mandanten, die diesen Benefit wirklich ernsthaft nutzen, obwohl es natürlich auch schön wäre, wenn man da tolle Angebote hätte.
Dann vielleicht ein neues iPhone mit Vertrag den Angestellten zur Verfügung stellen. Vielleicht löst es mehr Begeisterung aus. Wichtig, da auch ist die Überlassung sinnvoller als die Übereignung. Also vielleicht nicht schenken, sondern eben ins Betriebsvermögen nehmen und dann das Smartphone mit Mobilfunkvertrag dem Angestellten zur Verfügung stellen. Ist komplett steuer- und auch abgabenfrei und man muss auch keinen privaten oder privaten Maximalanteil erfüllen. Also man kann es 100% privat nutzen, muss es nicht irgendwie betrieblich nutzen und kann beispielsweise das iPhone auch steuerfrei überlassen.
Da hatte ich mal einen Fall, da wäre ich fast ausgeflippt. Das hat mir ein Mitarbeiter, der war auch so Apple-Fan, ja. Das ist ja auch, ich bin ja selber auch einer, ne? Insofern ist das natürlich toll. Und mit dem hatte ich auch Gehaltsverhandlungen, ja, und die so haben wir geführt und so weiter. Und der hat sich dann offensichtlich von seinem neuen Gehalt erstmal diese neuen Apple-Kopfhörer gekauft, die ja auch sehr, sehr teuer sind. Und auch ein neues iPhone und ein MacBook. Das ergibt natürlich überhaupt keinen Sinn, das so zu machen, zu sagen, ich möchte mehr Gehalt und davon kaufe ich mir dann diese Geräte. Das wäre viel besser. Und er hat sie auch teilweise betrieblich genutzt, ja. Also wäre es eigentlich natürlich viel besser zu sagen, ich rede mit dem Arbeitgeber, dass der das bitte kaufen soll. Das ist dann zwar sein Eigentum, aber sind wir mal ehrlich, so ein iPhone nach ein paar Jahren ist das ja eh eher etwas, was man dann ja nicht mehr nutzen kann, will, wie auch immer. Ja, kann ich nicht verstehen, so teure Anschaffungen dann privat zu tätigen und dann nicht vorher mit dem Arbeitgeber drüber zu sprechen.
Ja. Dann, ja gut, Auslagenersatz bin ich nicht so der Freund davon. Ja, also man kann
Was?
ja theoretisch so eine, nee, bisher, machst du das, die 20% des Rechnungsbetrags, maximal 20 €?
Ja.
Ja, machst du das, echt?
Ja,
Ja,
klar. Also
interessant.
ich meine,
Ja.
ist ein kleiner Teil, ne? Das ist in den Anstellungsverträgen, schreiben wir das auch rein. Das ist fast ein bisschen
So
albern da.
mehr Bürokratie wie
Ja gut, du musst
sonst
ja,
was.
ist halt die Frage, was du machst, ne? Also vielleicht nochmal kurz zur Erklärung. Wir haben ja viele Mitarbeiter jetzt zum Beispiel im Homeoffice, ist ja, oder die meisten bei uns. Das heißt, du hast ja dann deinen eigenen Internetanschluss und so weiter, eigene Kosten, die du eben sowieso hast und dann aber auch zum Teil überwiegend für deinen Arbeitgeber nutzt. Und da gibt es eben eine Regelung, die sagt, wenn du private Kosten hast, die du auch fürs Arbeiten nutzt, da gehört natürlich der Handyanschluss und der Internetanschluss zum Beispiel dazu, kannst du pauschal 20% der Kosten vom Arbeitgeber erstatten lassen, maximal aber 20 € monatlich. Das heißt, wenn du 100 € Kosten nachweist, kann der Arbeitgeber 20 € davon steuerfrei erstatten. Ich meine, jetzt kann man sagen, gut, 20 €, ne? Was soll das schon? Aber warum eigentlich nicht mitnehmen? Bei einigen Mitarbeitern, wenn man jetzt viele Mitarbeiter beschäftigt, fällt das dann am Ende schon ins Gewicht. Und man kann auch höher gehen mit den Kostenerstattungen. Dann müsste man aber über einen repräsentativen Zeitraum so eine Art Fahrtenbuch für den Internetanschluss führen. Ja, das heißt, also das machen wir nicht, aber so müsste das dann funktionieren. Ich habe von 6 Uhr bis 7 Uhr habe ich
Netflix
das
geguckt.
Netflix geguckt. Ja, dann den Podcast hier gehört, das ist dann schon beruflich. Und dann habe ich 8 Stunden gearbeitet und abends habe ich noch ein bisschen TikTok geschaut oder so, ne? Und dann wäre das, könntest du eben so ja anhand des Fahrtenbuches für deinen Internetanschluss auch so eine gewisse Prozentzahl der Nutzung ermitteln. Die liegt wahrscheinlich in den meisten Fällen von Mitarbeitern, die im Homeoffice sind, deutlich über 20%. Ja, oder man könnte, wenn man darüber hinaus geht, kann auch der Arbeitgeber wieder pauschal versteuern. Ja, das wäre dann auch die Variante. Also du hast es jetzt so abgetan. Ich verstehe schon auch, wenn man jetzt ein, zwei Mitarbeiter hat, dann ist das Quatsch. Oder muss man sich vielleicht damit gar nicht beschäftigen, weil die Regel auch jetzt nicht ganz trivial ist. Aber wenn man einige Mitarbeiter hat, die im Homeoffice sind, dann kann sich das natürlich schon lohnen.
Ja, das ist doch mal eine gute Zusammenfassung. Ich mache es trotzdem nicht.
Aber was ich auch mache, was auch total aus meiner Sicht underrated ist, ist das Arbeitszimmer des Mitarbeiters zu mieten. Klingt jetzt auch ein bisschen absurd und geht auch nur unter engen Grenzen. Aber da gibt es tatsächlich ein BMF-Schreiben, das sagt, das ist vom 18.04.2019, das auch nochmal abgrenzt, ja, wann ist denn eigentlich die Vermietung eines Arbeitszimmers an den Chef? Wann ist das denn Arbeitslohn und wann ist das dann eine echte Vermietung? Ja, ich meine, wenn man das hinbekommt, dass man sagt, hey, du hast ja hier ein extra Arbeitszimmer, das du ja nur hast, weil du Vollzeit bei mir arbeitest und dann auch noch im Homeoffice. Und ich habe bei mir im Büro keinen festen Platz mehr für dich, weil ich habe vielleicht meine Bürofläche abgebaut oder du wohnst vielleicht 500 Kilometer entfernt. Und dort, wo du wohnst, will ich auch kein Büro aufmachen. Und ich könnte mir auch vorstellen, woanders so eine Fläche für dich zu mieten. Also, oder ich muss ja irgendwo einen Platz für dich vorhalten. Und dann kann man eigentlich zum Ergebnis kommen, naja, wenn ich jetzt den Arbeitsplatz oder das Arbeitszimmer des Mitarbeiters anmiete als Arbeitgeber, dann kann das schon betrieblich veranlasst sein. Und deswegen ist das eben dann kein Lohn, ne? Und wenn man sich jetzt mal überlegt, was man da vielleicht in Großstädten an Miete zahlt und dann hat man vielleicht 20% der Fläche der Wohnung als Arbeitszimmer, dann könnte man ja einfach sagen, ich gebe 20% meiner Miete an meinen Arbeitgeber weiter, der erstattet mir das und ich persönlich als Mitarbeiter habe dadurch keine Einnahmen, weil ich kriege zwar Geld von meinem Unternehmen dafür, dass ich, also das ist dann Miete, so nennt sich das, ein Mietvertrag, den man aufmacht und ein Untermietvertrag und ich selbst muss diese Miete, die bei mir ankommt, aber nicht versteuern, weil ich habe ja in selber Höhe Kosten, die ich dann wiederum an den Hauptvermieter zahle, ja. Und da kommen natürlich in vielen Fällen einige 100 € im Monat zusammen. Und durch das BMF-Schreiben ist das Vorgehen ja auch relativ gut abgesichert. Die Grenzen sind gesetzt. Finde ich auch ganz interessant.
Ja, was vielleicht noch interessanter ist, ist die Wohnung, um ein Drittel günstiger weiter zu vermieten. Jetzt beispielsweise, wenn jetzt hier in Freiburg eine Wohnung 1.000 € kostet, kostet wahrscheinlich eher 2 im Regelfall, aber nehmen wir mal an, sie kostet 1.000 € und man vermietet es unter an den Angestellten für 667 €. Sind diese 333 € steuer- und auch sozialversicherungsfrei. Ist natürlich schon brutal, das ist jeden Monat, wenn man das aufs Jahr hochrechnet, da kommt schon einiges zusammen. Und je teurer die Wohnung, desto größer ist natürlich der absolute Anteil des Drittel, was steuerfrei bleibt. Das ist auch schon sehr, sehr interessant.
Auf jeden Fall. Es gibt eine Grenze von 25 € pro Quadratmeter. Teurer darf die Wohnung nicht sein. Absolut. Wenn sie teurer ist, entfällt der Vorteil, meine ich, sofort, also komplett.
Ja.
Und was meine Erfahrung ist, also auch das setze ich bei mir zum Beispiel ein paar Mal schon um, dass es manche Vermieter sind ein bisschen skeptisch und sagen, wieso sollte ich eigentlich an eine GmbH vermieten? Was soll der Quatsch, ne? Was wollen die jetzt von mir? Also das ist so meine Erfahrung damit, weil das ist ja auch die Herausforderung. Der Mietvertrag über die Wohnung, in dem der Mitarbeiter wohnt, muss zwischen Vermieter und Arbeitgeber geschlossen werden. Oder der Arbeitgeber muss Eigentümer der Wohnung sein, aber na, oft wird es wahrscheinlich eher gemietet. Und das heißt, du musst den Vermieter mit ins Boot holen und musst sagen, hier, der Herr sowieso oder Frau sowieso will da einziehen, aber wir machen der Mietvertrag soll über meinen Arbeitgeber laufen. Und da sind manche Vermieter ein bisschen skeptisch. Ich kann es gar nicht so richtig nachvollziehen, weil ich sagen würde, ja gut, so eine, sagen wir jetzt, wie in unserem Fall, so eine Steuerkanzlei als Mieter ist ja vielleicht ein bisschen sicherer als irgendeine Privatperson, die man vielleicht gar nicht richtig kennt und einschätzen kann. Ja, aber Vorbehalte gibt es noch und man muss natürlich dazu sagen, es ist ein bisschen herausfordernd, falls das Arbeitsverhältnis mal beendet wird. Dann hast du natürlich das Thema, also das kann man ja auch regeln, dass man sagt, dann hat der Mitarbeiter die Möglichkeit, in den Hauptmietvertrag einzutreten, also um jetzt nicht aus der Wohnung ausziehen zu müssen, das wäre schon denkbar. Aber das Problem ist natürlich, dass die Wohnung dann sehr, sehr teuer wird für ihn, weil er ja plötzlich dann ein Drittel zusätzlich zahlen muss. Und du als Arbeitgeber hast natürlich Herausforderungen, wenn jetzt ein Mitarbeiter beispielsweise auch, ja, wenn man, ich sag mal so, als, du willst ja eigentlich nicht in einen Arbeitsschutzstreit mit einem Mitarbeiter kommen, weil du da vor Gericht nicht so die besten Chancen hast. Und wenn du dann auch noch das Wohnungsthema hast, also wo sind denn Menschen am meisten geschützt? Ich glaube, im Arbeitsrecht und im Mietrecht. Und stehst dann auf beiden Seiten plötzlich, dann ist es natürlich herausfordernd. Deswegen würde ich das, glaube ich, auch vor allem eher mit langjährigen Mitarbeitern vorrangig machen, wo du weißt, da wird man wahrscheinlich auch noch weitere Jahre, Jahrzehnte zusammenarbeiten.
Absolut. Dann gibt es noch den Personalrabatt. Da muss man so ein bisschen aufpassen, wenn man jetzt zum Beispiel in der Modebranche arbeitet und in einem Kaufhaus dann für Mutti, Vati, Schwester, Bruder, Tante, Onkel einkauft, dass man da nicht die Sachen um mehr als 1.080 Euro pro Jahr vergünstigt bekommt. Da gibt es noch einen kleinen Bewertungsabschlag von 4% auf den Endpreis, aber das ist nicht so viel. Das heißt, wenn ich jetzt, was weiß ich, im Autohaus einen dicken Rabatt bekomme, und dann 2.000, 3.000 Euro da günstiger rauslaufe, dann kann es sein, dass da auch Lohnsteuer fällig wird.
Aber es gibt doch auch so einen Preisabschlag von 4%, den man machen
Genau.
darf, ja, und dann diese 1.080 Euro zusätzlich noch als Freibetrag.
Genau. Also das reicht ja im Regelfall auch. Klar, bei so Branchen wie jetzt im Autohandel, da kann es natürlich schon mal knapp werden. Aber klar, vergünstigt beispielsweise Klamotten geht eben bis zu diesem ja, Betrag von 1.080 Euro pro Jahr.
Ja, und dann kommt ja oft der Einwand, wenn man das jetzt so hier so sagt, Mensch, mach doch statt einer Gehaltserhöhung diese Benefits, dann sagen ja die Leute oder viele haben die Befürchtung, dann zahlt man ja weniger in die Rente ein, weil man ja statt normalem Gehalt dann eben zum Beispiel einen Sachbezugsgutschein bekommt oder eine kostengünstige Wohnung oder so, ne? Und das stimmt ja auch. Also der Einwand ist ja berechtigt. Man zahlt weniger in die Rente ein. Und jetzt würde ich natürlich sagen, na gut, weißt du denn wirklich, ob du diese Rentenpunkte, die du jetzt erwirbst, ob die denn in 30 Jahren noch irgendwas wert sind? Ich bezweifle es, aber keine Ahnung. Vielleicht ist es auch so, dass das wirklich stimmt und dass die Rente weiter sicher ist und dass man, hätte man weiter normales Gehalt bezogen und die Rente eingezahlt, da eben auch langfristig etwas davon hat. Aber die Demografie und der Haushalt spricht ja eher nicht dafür, dass das in 30 Jahren noch auf diesem Niveau durchgehalten werden kann. Oder unsere Wirtschaftswachstumsleistung, ne? Wenn wir mal wieder um 10% wachsen, über mehrere Jahre hinweg, dann sieht es vielleicht schon wieder anders aus. Aber da werden ja die Weichen auch nicht gerade in die Richtung gestellt. So, aber egal. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, na, wenn das so ist, dann können wir das doch ausgleichen. Also das kann man ja auch als Gegenargument nennen. Nicht nur, dass das vielleicht eine falsche Annahme ist, dass man Rente bekommt, sondern der Arbeitgeber kann ja auch noch dann stattdessen was für die Rente tun. Und das geht ja eben auch mit der betrieblichen Altersvorsorge. Und da kann man ja auch, das Ganze geht ja auch, also steuerfrei und auch sozialversicherungsfrei. Man kann sogar eine Entgeltumwandlung machen, bis zur Höhe von 4% der Bemessungsgrenze. Das sind aktuell, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, für 2026 wären das 338 Euro im Monat bei der Krankenversicherung. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Modelle, ne? Es gibt ja ganz tolle auch Versicherungslösungen mittlerweile, wo man auch in einen ETF letztendlich sparen kann. Wichtig ist natürlich, dass es am Ende eine lebenslange Rente gibt und dass die Kapitalauszahlung erst bei Renteneintritt und Berufsunfähigkeit erfolgt. Und da muss man natürlich schauen, dass man sich da nicht von einer Versicherung abzocken lässt. Da gab es ja wirklich ganz, also wenn du mit einem Versicherungsvertreter sprichst als Unternehmer, ist das Erste, was er dich fragt, ob du schon eine betriebliche Altersvorsorge für deine Mitarbeiter eingerichtet hast. Ich glaube, das liegt auch daran, dass da sehr viele Provisionen zu verdienen sind und deswegen natürlich auch viele Kosten in solchen Verträgen stecken. Deswegen sollte man da, glaube ich, gut aufpassen. Aber ich meine, es gibt ein paar gute Anbieter. Ich bin ja auch begeistert von so ein bisschen exotischeren Modellen, wie zum Beispiel einer Unterstützungskasse, wo man dann sagen kann, man kann vielleicht auch einen Weg finden, dass das Geld im Unternehmen bleibt. Ja, also dass das jetzt nicht unbedingt in ETF-Sparplan angelegt wird, ist auch ganz nett, aber vielleicht gibt es ja auch einen Weg, dass das Kapital im Unternehmen bleiben kann und dafür betriebliche Investitionen eine viel höhere Rendite erwirtschaften kann. Aber es ist vielleicht auch nochmal Stoff für eine extra Folge.
Vielleicht haben wir noch was zu Zuschlägen, ja, bei Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit. Die sind ja, ja, wenn man das streng nimmt, kein Extra. Aber zumindest bei steuerfrei, zumindest bei Nachtarbeit zu 25%, Sonntagsarbeit 50%, gesetzliche Feiertage zu 125% und sogar am 1. Mai und Weihnachten 150%. Zumindest wenn es über den Grundlohn von 50 Euro die Stunde nicht hinausgeht. Das soll jetzt steigen, laut den Plänen der Bundesregierung, auf 75 Euro. Sozialversicherungsrechtlich ist man da aber bei einem Grundlohn von 25 Euro pro Stunde. Wenn man da aber Zuschläge zahlt, und wie gesagt, beispielsweise an gesetzlichen Feiertagen, kann das schon mehr als das Doppelte dann sein vom Grundlohn, dann ist das steuerfrei und eben sozialversicherungsfrei bei einem Grundlohn, also vor den Zuschlägen von 25 Euro je Stunde. Wie gesagt, freiwillige Geschichte, muss ich nicht machen, aber ist natürlich ganz interessant, wenn man Branchen hat, die eben nachts oder auch an Feiertagen, Sonntagen arbeiten, auch ganz interessant zu erwähnen. Ja.
Die Sonntagsöffnungszeitenregelung soll ja, glaube ich, auch aufgeweicht werden, habe ich zumindest am Rande mitbekommen.
Ja, ja, ja. Dann könnte es relevanter werden. Ne?
Ja.
Dann Fort- und Weiterbildungskosten, vielleicht auch noch zur Vollständigkeit erwähnt, sind auch steuerfrei, zumindest wenn es einen konkreten Jobbezug hat, wenn man sich jetzt nicht irgendwie, ich weiß nicht, zum Blockflötenspieler ausbilden lässt, wenn man einen Bürojob hat. Ja, habe ich mal gemacht, Blockflöte.
Wirklich?
Ja, barockgriffweise, ja. Es war das erste und einzige Instrument. Ich glaube, wenn du jemanden vom Musizieren abhalten willst, dann musst du ihn mit Blockflöte starten lassen.
Aha.
Dann hat derjenige gar keinen Bock mehr, so wie ich. Ich glaube, es macht sinnvoll, irgendwas Sinnvolles zu machen, Gitarre oder Klavier oder so. Also ich konnte es selber kaum ertragen, als ich da reingepustet habe.
Da kannst du auf der Klassenfahrt die Kollegen nicht überzeugen. Deine Blockflöte mit.
Nee. Da sind die Jungs, die dann die Gitarre spielen, cooler auf jeden Fall. Ich konnte dich da nicht überzeugen auf der Klassenfahrt mit der Blockflöte. Womit man vielleicht überzeugen kann, sind Mitarbeiterbeteiligung. Das kann auch relativ spannend sein. Ich weiß, ich habe mal mit Christian Lindner drüber gesprochen. Da war damals die Mitarbeiterbeteiligung bei 1440 Euro pro Jahr, die man steuerfrei zusätzlich bekommen konnte. Das sollte dann mal 5000 Euro erhöht werden, hat es dann aber nicht geschafft. Und immerhin gibt es jetzt jährlich 2000 Euro, wenn man im Unternehmen beteiligt ist. Und da gibt es ja verschiedenste Programme, Christian, wie man so einen Mitarbeiter am Unternehmen beteiligen kann. Muss nicht immer irgendwie eine Aktiengesellschaft sein, wo man dann irgendwie Aktien zuschießt, sondern es kann auch über stille Beteiligung, Darlehensverträge etc. sein.
Ja, die große Hürde an der Stelle ist, dass das für alle Mitarbeiter offen stehen muss. Also klingt jetzt so blöd, ne? Aber das ist eben die Voraussetzung, die macht sicherlich auch Sinn, dass man sich eben ein Programm überlegt, okay, unter welchen Bedingungen können sich denn Mitarbeiter an meinem Unternehmen beteiligen? Und jetzt denken natürlich die meisten vielleicht erstmal so an irgendeinen DAX-Konzern oder so, ne, wo es dann börsennotierte Aktien gibt. Da macht es ja auch Sinn, die Mitarbeiter zu beteiligen. Dann kann man denen eben für 2000 Euro im Jahr kostenlos Aktien einräumen. Und das Ganze ist nicht steuerpflichtig. Also ein wunderbarer Benefit, finde ich. Das war ja auch sogar mal, sollte auf 5000 Euro steigen. Genau wie du sagst, das wäre so toll gewesen, finde ich. Aber gut, egal. Und jetzt gibt es aber auch viele kleine Unternehmen, die sind nicht an der Börse gelistet. So. Und was machen die denn jetzt, wenn die von dem Benefit profitieren wollen? Und ich habe mich da lange mit beschäftigt, weil ich das auch gerne für mein Unternehmen umgesetzt haben wollte. Und jetzt ist es ja auch so, dass ich an Steuerkanzleien ja auch nur Steuerberater beteiligen kann. Also ich hätte jetzt gar keine GmbH-Anteile ausgeben können und da die Sekretärin mit beteiligen dürfen. Wäre berufsrechtlich gar nicht gegangen. Deswegen habe ich das zum Beispiel so umgesetzt, habe eben lange in den Katalog geguckt, das ist das 5. Vermögensbeteiligungsgesetz, ein ganz furchtbares Gesetz, finde ich, also nicht besonders verständlich formuliert. Und da ist eben aufgezählt im Paragraph 2, was da alles dazugehört. Und Da sind, finde ich, für kleine Unternehmen auch ein paar Dinge dabei, die man umsetzen kann. Zum Beispiel stille Beteiligung, dass man sich überlegt, okay, wie kann ich denn so einen Vermögensanteil ausgeben, der am Gewinn mit partizipiert, aber möglichst wenig Mitspracherechte für die Mitarbeiter erzeugt. Das ist ja wichtig als kleines Unternehmen, dass du nicht plötzlich da mit deinen 10, 20 Mitarbeitern so eine Art kleinen Betriebsrat dadurch hast oder sowas, der dich total hemmt. Ja, also das ist ja ein relevanter Aspekt. Und das könnte mit so einer stillen Beteiligung, denke ich, ganz gut umgesetzt werden. Es geht aber auch ein reines Darlehen, also dass man einfach sagt, okay, ich gebe dir 2.000 € als Bonus, die kriegst du aber nicht sofort, sondern zum Beispiel erst in 1 oder 2 Jahren und bis dahin verzinse ich dir das Geld. So, es klingt natürlich jetzt zu schön, um wahr zu sein. Die Bedingung ist noch, das Ganze muss von einer Bank verbürgt werden. Also du brauchst eine Bürgschaft, dass, falls das Unternehmen pleite geht, die Bank dafür einsteht. Aber wenn man mit der richtigen Bank spricht, kann man das auch hinbekommen. Und dann, ich meine, 2.000 € im Jahr steuerfrei, das musst du erstmal machen, ne? Also finde ich einen sehr guten Benefit, der aus meiner Sicht noch viel zu selten genutzt wird, ja. Kann ich nur empfehlen, sich damit mal auseinanderzusetzen.
Ja, also wird, glaube ich, weniger genutzt. Ich glaube, wo es genutzt wird, ist ja hauptsächlich dann in börsennotierten Unternehmen, was einfach einfach geht, da so ein paar Aktien oder ein paar Optionen zuzuschustern. Ja, vielleicht doch abschließend paar weitere Extras, vielleicht in Kürze. Was auch noch geht, ist bei beruflich bedingtem Umzug, dass man eben die Umzugskosten erstattet. Da gibt es auch diese Pauschalen. Wenn man jetzt nachweislich irgendwie dann wirklich höhere Kosten hat für die Pauschalen, kann man das auch erstatten. Ja? Also man muss sich nicht zwingend an diese Umzugskostenpauschalen halten. Dann Arbeitgeberdarlehen, der Zinsvorteil bleibt steuerfrei.
Ja,
Na,
stimmt.
zumindest wenn das Darlehen 2.600
Genau.
Euro nicht übersteigt,
Ja.
ja, ist eine freie Grenze, Vorsicht, also man kann jetzt nicht jetzt 3.000 € dann geben und dann bleiben 2.600 € davon steuerfrei, ist eine Freigrenze, das muss man ein bisschen machen oder ein bisschen aufpassen. Und was natürlich auch ein Klassiker ist, was ich genutzt habe oder bekommen habe im dualen Studium, sind Verpflegungsmehraufwendungen. Hier in Baden-Württemberg haben wir 3 Monate dann dual studieren im Bachelor an der dualen Hochschule. 3 Monate ist man dann in der Praxisphase damals in der Bank. Und da kann ich für 3 Monate Verpflegungsmehraufwendungen gezahlt bekommen. Damals war es ein bisschen weniger. Heute sind es 14 € für den An- und Abreisetag und 28 € für volle Zwischentage. Wenn ich natürlich irgendwie 88 Tage mal 28 € bekomme, das ist natürlich vor allem dann, wenn man noch Student ist, angestellt oder auch Azubi, natürlich ganz, ganz angenehm. Verpflegungsmehraufwendungen sind auch steuerfrei. Geht natürlich bei Dienstreisen auch, wenn man jetzt ein Frühstück oder ein Mittag- oder Abendessen bekommt, dann muss man es um 20 bzw. jeweils 40% kürzen. Also wenn man jetzt irgendwie eine Fortbildung hat, bekommt morgens Frühstück, Mittag, Mittagessen und Abend, Abendessen, dann hat man eben keinen Verpflegungsmehraufwand mehr frei, den man steuerfrei zahlen kann. Aber insbesondere dann, wenn man beispielsweise so eine Übernachtung hat und ein paar Tage unterwegs ist, dann kann man eben für An- und Abreisetag 14 € und dann für volle Zwischentage 28 € steuerfrei erstatten. Wenn man es nicht erstattet bekommt, dann eben in der eigenen Einkommensteuererklärung absetzen.
Aber ich würde es immer versuchen, erstattet zu bekommen. Das darf
Ja,
man, glaube ich,
klar.
nicht vergessen, wie, gerade wenn man auch die Möglichkeit hat, eben Sozialversicherungsbeiträge zu sparen, die kriegt man ja über die Steuererklärung nicht wieder.
Ja,
Ja.
ja.
Gut, ich glaube, dann haben wir alle Benefits
Jo.
einmal beleuchtet, oder?
Sehr gut, ja, Christian. Dann hört man sich nächste Woche wieder. Freue mich.
Ja, ich mich auch und, bei Anregungen gerne podcast@steuerversum.de schreibt uns, wir freuen uns darüber.
Genau, und schickt die Folge weiter. Ja, lasst ein Abo da. Was sagt man so schön? Ja, ein Like, weiß gar nicht, ob das geht beim Podcast. Aber würde es natürlich freuen, wenn ihr die frohe Kunde der steuerfreien Gehaltsextras in eurem Netzwerk auch verbreitet. In diesem Sinne, liebe Grüße nach, ja, Southampton bist du doch
Naja,
gerade,
genau, so sieht's aus,
oder?
ja.
Letzte Woche war ich in San Francisco. Jetzt bist du in England. Also wir kommen auf jeden Fall rum. Nächste Woche vermutlich wieder beide in Deutschland.
So
Ja?
sieht's aus, genau. Bis dahin, ja. Ciao, ciao.
Mach's gut.
Tschüss.
Ciao, ciao. Das war der Sei doch nicht besteuert Podcast von mir, Fabian Walter alias Steuerfabi und Christian Gebert von steuerberaten.de. Abonniert und bewertet gerne diesen Podcast und folgt uns auch gerne auf den anderen sozialen Netzwerken. Ihr erreicht uns per E-Mail unter podcast@steuerversum.de.